ARD Sounds.
MDR Kultur. Unter Büchern.
Und ahoi zu einer neuen Folge Unter Büchern. Ich bin Katrin Schumacher und jede Woche gibt's hier eine Stunde Literatur zu einem bestimmten Thema. Diesmal habe ich mir gedacht, wie wär's mit einem Ausflug in die Natur? Ist doch immer wieder ein totales Wunder. Nach all der Kälte und dem Grau plötzlich flasht da so ein knallgelbes Rapsfeld und die Natur ist wieder was, das einen ganz tief Atem holen lässt. Oder der Wein am Haus, der plötzlich wieder Blätter sprießen lässt und irgendwie werden die Wasserflächen, finde ich, auch immer einladender. Also ich habe ehrlich gesagt noch nicht angebadet, aber ich bin ganz kurz davor. Also eine Stunde mit Büchern, die uns die Natur nahe bringen in allen möglichen Zuständen. Angefangen mit dem alles anfängt, ein Buch über Samen von Marie-Laure Kruschi. Judith Schalansky hat darüber geschrieben, woraus wir gemacht sind. Sie nennt es Marmor, Quecksilber und Nebel. Und die zweite halbe Stunde, die gehört einem ernsten Thema, nämlich dem Artensterben. Wir lesen in Norbert Sachsers und Niklas Kästners Buch Tierwelt am Limit hinein und haben eine Gesprächsrunde von der Leipziger Buchmesse mitgebracht, in der unter anderem der Herausgeber und Autor Matthias Jügler und die Schriftstellerin Charlotte Gneuss diskutieren. Unter Büchern, ab ins Grüne und ab in diesen Song Learning to Fly.
I started out down a dirty road. Started out all alone, and the sun went down as I crossed the hill. The town lit up, and the world got still.
Mit dem Tom Petty-Song Learning to Fly und hier ist MDR Kultur unter Büchern mit einem Naturspezial. Nur selten findet sich ein Buch in der Abteilung Gartenbuch, das ganz und gar ohne unmittelbare Nutzanwendung ist. Also kein Handbuch, keine Anleitung, sondern eine Feier der Schönheit der Natur. Ein solches Buch ist jetzt erschienen im Prestel Verlag. Es ist eine Übernahme der französischen Edition Gallimard Jeunesse. Entstanden ist das Buch in dem Pariser Kreativstudio Cruchiform, benannt nach der Direktorin Marie-Laure Cruchi. Das Buch heißt Samen, die faszinierende Reise der Pflanzensamen. Und Sabine Frank ist begeistert.
Im Frühsommer, wenn der Löwenzahn verblüht, wirft er die zusammengeklappten gelben Blütenblätter ab. Darunter erscheint eine perfekte gefiederte Kugel, seidig und federleicht. Und wenn man nun dagegen pustet, steigen die Schirmchen in die Luft auf und werden davongetragen.
Jedes einzelne Schirmchen transportiert ein Samenkorn. An ihrem gefiederten Fallschirm hängend, erheben sie sich in den Himmel und nutzen günstige Strömungen, um manchmal mehrere Kilometer weit zu treiben.
Mit diesem allseits bekannten poetischen Sommerstück eröffnet Marie-Laure Crouchy ihr Buch zum Thema Samen. Neben dem Löwenzahn stellt sie in diesem ersten Kapitel noch Hirtentäschel, Pfeifenwinde und Skabiose vor, allesamt Abenteurer der Lüfte.
Mit Petticoat, Feder oder Fallschirm ausgestattet, mangelt es den vielfältigen Vertretern dieses Miniaturvolkes nicht an Tricks. Die Luft ist ihr Verbündeter.
Jeder Pflanzensamen ist auf einer Buchseite dargestellt, anatomisch korrekt und detailreich. Und tatsächlich erkennt man den Petticoat der Skabiose. Andererseits sind die Objekte auch etwas geglättet und idealisiert in den Formen und Farben, sodass man in jedem Einzelnen das Kunstwerk sieht. Wie zum Beispiel beim Silberblatt. In Natura schon ein überraschender Anblick, auf der Zeichnung ganz und gar märchenhaft.
Das Silberblatt ist rund wie eine Goldmünze und glänzt perlmuttfarben wie ein Mond. Seine Frucht, kaum dicker als ein Blatt Papier, lässt durch die transparente Hülle die darin enthaltenen flachen Samen schimmern.
Die Autorin und Zeichnerin Marie-Laure Crouchy bekennt in ihrem Vorwort:
Mit diesem Buch wollte ich mein Staunen über den Einfallsreichtum der Natur mit einer breiten Leserschaft teilen.
Und um diesen Einfallsreichtum im Wortsinne zu illustrieren, hat sie die mehr als 100 vorgestellten Samen nach ihren Verbreitungsstrategien sortiert. Manche reisen in der Luft und mit dem Wasser, einige mit Hilfe von Ameisen oder an der Wolle von Schafen, andere wiederum erwecken den Appetit von Vögeln, wie zum Beispiel die Mistel.
Die kleinen, von zähen Fäden umhüllten Beeren sind die Leibspeise der Drossel. Nach einem kurzen Stopp im Verdauungstrakt kommen sie wieder zum Vorschein. Von einem Faden zu einem Kranz zusammengehalten, der sich im Fallen sicher an einem Zweig befestigen kann.
Einige Samen sind dem Menschen Nahrung und Rausch. Johannesbrot, Kaffee und Kakao und nicht zuletzt der Mohn. Das zarte Gespinst wiederum, das den Baumwollsamen umhüllt, hat ganze Imperien begründet und eines der finstersten Kapitel der Menschheitsgeschichte. All das wird in kurzen Pflanzenporträts erzählt, aber auch weniger Exotisches vom Wegesrand. Wer hat nicht schon im Wald an die prall gefüllte Samenhülle des Springkrautes getippt?
Unauffällig, aber impulsiv schreckt sie bei der kleinsten Berührung auf. Sobald man sie antippt, platzen die Nähte der Fruchtkapsel auf und die Samen verteilen sich in alle Richtungen. Die empfindliche Prinzessin des Unterholzes verschwindet im Wald.
Dieses wunderbare Buch ist in Frankreich bei Gallimard Jeunesse erschienen, einem Kinderbuchverlag. Prestel hat es gewissermaßen im Erwachsenenprogramm und beide Entscheidungen sind weise und notwendig zugleich. Kinder sollten unbedingt lernen, dass die Natur voller Schönheit und Wunder ist, und wir sollten uns unbedingt immer wieder daran erinnern.
Sabine Frank war das über Samen, die faszinierende Reise der Pflanzensamen. Geschrieben hat es Marie-Laure Crouchy mit ihrem Studio Crouchy Form und es ist erschienen bei Prestel Junior. Don't run away.
working for. Though Admiral Crowley always wanted more. They got the best of me.
Ich liebe diese Stimme und ich bin nicht die Einzige. Der Sänger Tamino aus Belgien war das mit The Flame hier bei Unterbüchern der Stunde Literatur von MDR Kultur. Judith Schalansky, die ist Schriftstellerin, Buchgestalterin und Herausgeberin der Naturkundenreihe beim Berliner Verlag Mattes und Seitz. Im Sommer 2025 hat sie die traditionsreiche Frankfurter Poetikvorlesung gehalten. Und jetzt legt sie ein Buch vor, das auf diese Vorlesung zurückgeht. Marmor, Quecksilber, Nebel heißt es. Untertitel: Woraus die Welt gemacht ist. Beate Meyer-Frankenfeld hat das Buch gelesen und mit Judith Schalansky gesprochen.
Der Stoff eines Textes. Manchmal ist das sehr buchstäblich zu verstehen.
Es gab tatsächlich eine Begegnung mit einem riesigen Marmorblock auf einer Fähre, die von Thassos auslief und dann dem Festland zusteuerte. Und ich war tief erschüttert, vor so einem milchweißen Koloss zu stehen und zu denken, ja, so ist der Mensch nun mal. Der kann die schönen Dinge nicht da lassen, wo sie sind, sondern hackt sie klein und schleppt sie über Land, verschifft sie übers Meer. Und dann ist man ganz schnell bei Plinius, der das auch schon gesagt hat.
Und beim Deutschen Marmorverband, bei Michelangelo, beim 70er-Jahre-Bau der Berliner Staatsbibliothek, bei Pygmalion, dem Bildhauer des griechischen Mythos, der die Götter bittet, eine seiner Statuen zum Leben zu erwecken. Noch immer das nächstliegende Rollenangebot des genialischen Künstlers als Weltenschöpfer, schreibt Judith Schalansky, das muss erstmal aus dem Weg geräumt werden. Poetikvorlesungen könnten ein Genre vornehmer Selbstfeier sein, bei Judith Schalansky sind sie das nicht. Der persönlichste ist der zweite Teil des Buches, im Format einer Erzählung. Die Überschrift, Quecksilber, verweist auf ein flüssiges Metall, nach dem festen Marmor ein Aggregatzustand des Unbestimmten, Wandelbaren. Schalansky streift ihre Kindheit in der DDR, schreibt über das Dorf, in dem sie gehänselt wurde, weil sie anders war, über ihr Lehrerelternpaar und den abwesenden biologischen Vater. Ihn malte sie sich zu einer Fantasiefigur aus, eine frühe Hinwendung zu jenem Raum zwischen Fakt und Fiktion, den sie seither bewirtschaftet habe. Der Erzählrahmen dieser Erinnerungen ist ein Workshop in Mexiko, eine Art ironisches Selbstporträt der Autorin als passionierter und zweifelnder, leicht verpeilter Büchermensch. Das Thema ihrer Präsentation: Bastard Books.
Das ist, glaube ich, etwas, was mich früh beschäftigt hat, nämlich, dass Bücher besonders interessant sind, wenn sie in ihrem Genre uneindeutig und gleichzeitig ganz klar sind.
Sagt Schalansky, so wie ihr Bildungsroman Der Hals der Giraffe auch als Schulbuch lesbar ist oder ihr Atlas der abgelegenen Inseln mal bei den Essays, mal in der Reisebuchabteilung einsortiert wird.
Nicht ohne Grund endet das Quecksilber-Kapitel beim mexikanischen Wrestling, nämlich beim Lucha Libre, einem völlig verrückten Treiben, bei dem Dichtung und Wahrheit wirklich nicht mehr auseinanderzuhalten sind und gar nicht mehr klar ist, ob etwas vorher verabredet ist oder nicht, sondern es in dem Moment erst entsteht. Und das ist natürlich der Wunsch, der beim Schreiben sich einstellt, der Wunsch, dass der Text selbst sich schreibt und ich in dem Fall zur Geburtshelferin werde.
Bastard-Texte, die sich selber schreiben. Damit kommt Judith Schalansky dem erstaunlich nahe, was digitale Sprachmodelle tun. Und am Ende tappen alle zusammen im Nebel ihrer Welterklärungen. Mensch und Maschine, der Romantiker Novalis und ein Chatbot, der auf die Frage nach den Umweltlasten von Rechenzentren den abgründigen Satz formuliert: Ich bin gewissermaßen zur Komplizenschaft verdammt. Die Klimakrise bedroht den Nebel. Die Komplizen sind wir. Judith Schalansky hat ein intensives und zugleich leichtes Buch darüber geschrieben, wie Texte zu ihrem Material kommen. Es verarbeitet Kulturgeschichte und Gegenwart, Recherchiertes und Erlebtes. Und alles zusammen erst ist die Wirklichkeit. Diese Schriftstellerin beherrscht die Kunst der präzisen Abschweifung. Im Herzen ihrer Poetik sitzt beharrliches Weltinteresse. Da mitzugehen, ist eine helle Freude.
Beate Meyer-Frankenfeld war das über Judith Schalansky, Marmor, Quecksilber, Nebel, woraus die Welt gemacht ist. Erschienen beim Sorkamp Verlag.
Scratch beneath the surface of what you think you know. Further down the rabbit hole, how far does it go? Curiosity will get you closer to the proof. Yeah, if you really, really need to know. You gotta dig down to the heart of matters. You gotta dig, shed a light on the truth. You gotta dig down to what really matters. You can you dig, dig what I'm telling you.
Super neu hier bei Unterbüchern, gerade rausgekommen, obwohl man da irgendwie an Saturday Night Fever denkt oder so an den frühen Lenny Kravitz, aber die kommen aus London, Mama's Gun mit Dick. Eines der großen Themen unserer Zeit ist das Artensterben, ein Prozess, der sich meist in aller Stille vollzieht und bei den meisten ja nicht mehr als ein diffuses Unbehagen hinterlässt, aber vielleicht auch eine Abwehr. Die Biologen Norbert Sachse und Niklas Kästner vom Institut für Verhaltensbiologie in Münster haben sich des Themas angenommen und sie erzählen darüber nicht ausschließlich im Sinne einer Dystopie, sondern mit Ehrfurcht vor den Wundern der Natur. Ihr Buch Tierwelt am Limit trägt dann auch den Untertitel Die erstaunlichen Anpassungsstrategien der Wild- und Haustiere und ihr Scheitern im Anthropozän. Also Hoffnung und Desillusion in einem, wie es scheint. Sabine Frank stellt das Buch vor.
Gerade jetzt beginnt jeder Tag in unwiderstehlich hoffnungsfroher Schönheit. In der Morgendämmerung fechten die Vögel ihre Brutreviere untereinander aus und tragen enthusiastische Balzgesänge vor. Und auch wenn uns dieser Winter ungewöhnlich kalt vorkam, so ist der Frühling doch um 2 Wochen vorgezogen im Vergleich zu den 1970er Jahren.
Hätten die Kohlmeisen nun weiterhin zur gleichen Zeit ihre Eier gelegt wie in der Vergangenheit, wären sie zunehmend in Probleme geraten. Doch die Forschenden stellten fest, dass dies nicht der Fall ist. Die Meisen legen ihre Eier nach und nach ebenfalls etwa 2 Wochen früher und schaffen es so, mit ihrer Beute im Takt zu bleiben.
Diese Anpassungsleistung der Kohlmeisen ist nur eines von zahllosen Beispielen aus dem Buch Tierwelt am Limit. Der Autor Norbert Sachser stellt darin die Früchte seiner Forschungen vor. Er leitet seit 25 Jahren das Institut für Verhaltensbiologie der Universität Münster. Mit seinem Kollegen Niklas Kästner widmet er sich dem Anthropozän, dem Zeitalter seit der Industrialisierung, in dem der Mensch der Natur seinen Stempel aufdrückt.
Die Veränderung der Erdatmosphäre und damit einhergehend immer häufigere Wetterextreme und steigende Meeresspiegel. Die Versauerung der Ozeane, die ausufernde Landnutzung und Urbanisierung, die Verschmutzung von Böden, Gewässern und Luft.
Die Autoren erzählen von Murmeltieren, die eher aus dem Winterschlaf erwachen. Rothirsche haben gelernt, Jägern aus dem Weg zu gehen. Und sie stellen die Saumfinger-Echsen von der Karibikinsel Pine Key vor. Dort überleben genau diejenigen Exemplare, die die meisten Haftorgane an ihren Füßen haben und deshalb in den immer heftigeren Wirbelstürmen nicht davongeweht werden.
Das Beispiel belegt eindrucksvoll, dass die natürliche Selektion Tierpopulationen dabei helfen kann, auch in kurzen Zeitabschnitten auf veränderte Umweltbedingungen zu reagieren.
Wer davon ausgegangen ist, dass sich Evolution in Jahrtausenden vollzieht, der wird es als tröstlich empfinden, dass die Natur auch deutlich schnellere Veränderungs- und Lernprozesse bereithält.
Doch die Anpassung scheitert, wenn Individuen für sie relevante Hinweise in ihrer Umgebung nicht als solche erkennen.
Die meisten Zugvögel etwa orientieren sich für ihren Aufbruch zurück in die Brutgebiete immer noch an der Tageslänge. Die gibt aber keinen Hinweis darauf, wie mild es dort bereits ist. Und so verpassen manche Zugvögel die ideale Brutzeit, anders als die hier verbliebenen Kohlmeisen. Ein anderer Aspekt ist, dass die Evolution nicht kreativ nach Lösungen suchen kann.
Stellen wir uns eine Population in einer zunehmend verschmutzten Umwelt vor. Die optimale Anpassung würde dazu führen, dass die Tiere eine Resistenz gegen diese Substanzen entwickeln. Die entsprechende genetische Veranlagung für diese Resistenz kann sich die Evolution aber nicht lösungsorientiert zusammenbasteln.
Norbert Sachser und Niklas Kästner arbeiten sich durch die verschiedenen Aspekte des Anthropozän. Besonders instruktiv ist das Kapitel »Vom Wildtier zum Haustier«.
Am Beispiel von Hund und Katze lässt sich hervorragend verdeutlichen, wie uns die Kenntnis der Domestikationsgeschichte dabei helfen kann, die Bedürfnisse unserer Haustiere besser zu verstehen.
Die Autoren haben ihr Thema mit überragender Sachkompetenz bearbeitet. Es bleibt nur ein kleiner Einwand. Ohne Frage hätte dem Text ein gewisser Mehrwert gut getan, die poetische Zuspitzung etwa, der philosophische Exkurs, etwas mehr Glanz und Schwung. Doch jenseits dessen ist Tierwelt am Limit ein hochinteressantes, wichtiges Buch.
Sabine Frank war das mit ihrem Tipp. Tierwelt am Limit von Norbert Sachser und Niklas Kästner. Es ist im Rowohlt Verlag erschienen. Und gleich tauchen wir nochmal tiefer in das Thema Artensterben hinein mit einer Anthologie, die der Schriftsteller Matthias Jügler herausgegeben hat. Im Gespräch gleich der Herausgeber mit MDR-Redakteur Steffen Moratz und der Autorin Charlotte Gneuss.
Come on, Max. Indulge me. Let's allow Bach a similar gaze. Sit. Now, this is all filigree, right? I mean, it could be a first-year piano student. Or Schroeder playing for Lucy. Or Glenn Gould, for that matter. Now, it's not until it changes, you get inside it, that you hear what it really is. It's a question. And an answer. Which begs another question. There's a humility in Bach. He's not pretending he's certain about anything. Because he knows that it's always the question that involves the listener.
MDR Kultur unter Büchern, heute mit dem Schwerpunkt Natur. Im vergangenen Herbst ist die Anthologie Wir dachten, wir könnten fliegen erschienen. Eine Geschichtensammlung, die der Leipziger Schriftsteller Matthias Jügler rausgegeben hat und die als Gemeinschaftsprojekt der ganzen ARD als Lesezeit produziert worden ist. Die einzelnen Folgen, die gibt's bei ARD Sounds in der App. Und wir haben Matthias Jügler auf der Leipziger Buchmesse eingeladen zu einem Talk auf der ARD und ZDF Gemeinschaftsbühne. Mein Kollege Carsten Tesch, der hat das Gespräch geführt und neben ihm waren noch MDR-Redakteur Steffen Moratz dabei, der die Lesezeitproduktion betreut hat, und auch die Autorin Charlotte Gneuss, eine von vielen Mitschreibenden an dem Buch. Ein genauso schönes wie ernstes Gespräch und den Mitschnitt, den hören wir jetzt.
Wenn alles andere verschwunden ist, bleiben manchmal nur Geschichten. Dieser Satz fällt in dem Text von John Ironmonger in seiner Geschichte über die Wandertaube. Ist das ein gutes Beispiel, was da rauskommen kann, wenn Matthias Jügler eine E-Mail schreibt und dass sie Geschichten suchen über den Verlust der Arten und die Kraft der Literatur?
Ja, also es ist ein Beispiel für mich von all diesen Antwortmöglichkeiten, die es im Prinzip auf meine Frage gab. Denn die Frage, die ich per Mail oder per Telefon hatte, die war, könntest du bitte eine Geschichte schreiben über eine ausgestorbene Tier- oder Pflanzenart? Und ich habe auch gesagt, bitte in genau deiner Prosa, so wie du Lust darauf hast, und bitte nicht in so einem schmalen Korridor von vielleicht einem Biologie-Faktenwissen oder so. Und diese Geschichte von John Ironmonger war tatsächlich eine der ersten, die ich bekommen habe. Und man muss dazu sagen, John Ironmonger ist dieser Schriftsteller, den kennen Sie vielleicht. Ich glaube, vor 10 Jahren ungefähr kam das Buch aus Der Wahl und Das Ende der Welt. Und ich wollte ihn unbedingt dabei haben und er hat, also dieser Satz, den Sie zitiert haben, der ist wunderschön und er ist leider auch so wahr. Ja.
Ja, und es ist dann, um da noch ganz kurz dabei zu bleiben, weil es also tatsächlich auch diese, weil wir sagten, die Kraft der Literatur, das ist eben auch direkt ein Beispiel, John Ironmonger, dieser Text, der also in Cornwall spielt und gleichzeitig aber in Amerika spielt und also an zwei Orten gleichzeitig, wie Sie es im Vorwort getan haben, gesagt haben, über diese Taube, von der, wussten Sie was über diese Taube?
Nicht so richtig. Also man muss vielleicht sagen, die Wandertaube war ein Vogel, der sich gleich einem Star in riesigen Schwärmen zusammengetan hat. Und es gibt Berichte, dass das Vorüberziehen eines solchen Schwarmes Stunden gedauert hat und der Himmel wirklich verdunkelt war. Und das ist etwas, das habe ich so natürlich überhaupt nicht gewusst. Aber genau das wollte ich ja gerne, dass man eine Art Zugang zu so einer Art bekommt und vielleicht nach dem Lesen dieses Buches vielleicht auch ein anderes Gefühl oder einen anderen Zugang zu den Arten hat, die noch existieren tatsächlich. Weil es wären ja jeden Tag weniger, leider.
Ja, ein möwengroßer Vogel, von dem sich, habe ich auch nicht gewusst, die ersten, oder nicht die ersten Siedler, sondern die Siedler im amerikanischen Westen dann wesentlich ernährt haben. Also nicht nur von Bisons und dem, was sie mitgebracht hatten. Charlotte Gneuss, wie ist es bei Ihnen gewesen? Haben Sie eine E-Mail bekommen? Haben Sie einen Anruf bekommen von Matthias oder war das irgendwie Chat oder wie lief das?
Ja, erstmal hallo von meiner Seite auch. Schön, dass ich hier sein darf. Also, ich habe eine Mail bekommen und ich habe sofort Ja gesagt und habe gedacht, na ja, natürlich, die Literatur, das schriftliche Wort hält fest, was vergangen ist, was vergeht, die Geschichte wird geschrieben so. Und daher erschien es mir total natürlich, dass natürlich Schriftstellerinnen über diese ausgestorbenen Arten schreiben, dass sie sie zugänglich machen, fühlbar machen, erlebbar machen. Und ich fand die Idee schlagend und dachte, ja, da möchte ich unbedingt mitmachen, hatte dann aber große Schwierigkeiten, ein Tier zu finden. Ja.
Steffen Moratz, wie ist es bei Ihnen gewesen, als Sie das Buch dann in die Hand gekriegt haben? Waren Sie auch überrascht, wer plötzlich alles auf, auch wenn das jetzt sehr weit interpretiert ist, Nature Writing macht, also T.C. Boyle, Julia Schoch, Clemens J. Setz, Katharina Poladian, die hier gerade den Preis der Leipziger Buchmesse bekommen hat. Was haben Sie gedacht, als Sie diese Liste gesehen haben?
Ja, ich kannte das Projekt ja von einem früheren Stadium, also bevor es so wie hier jetzt als Buch da ist. Als Matthias mir das erste Mal davon erzählt hatte. Da gab es, glaube ich, vielleicht 3 oder 4 Texte. Und wir kannten uns aus früheren Zusammenarbeiten. Wir haben Lesungen zusammen gemacht. Also MDR Kultur hat 2 Romane von Matthias Jückler als Lesung produziert. Dadurch war ich vielleicht auch der erste Ansprechpartner, als er an mich herantrat und sagte, hast du vielleicht Lust, daraus auch ein Hörbuch zu machen? Und ja, natürlich hat er mir davon erzählt, wer dort alles mit erscheinen wird. Klar, da habe ich schon gestaunt erst einmal. Und ich kann sagen, dass es mich vor allem deshalb interessiert hat, weil es, so wie Sie richtig sagten, über dieses biologische Forschen weit hinausgeht, sondern die Autorinnen und Autoren haben da wirklich Poesie reingebracht und haben Fiktion reingebracht. Also es geht weit darüber hinaus und das macht es eben auch zu Literatur. Und es sind eben auch Texte, wo man denkt, ja, die sind auch gelesen sehr schön. Und ja, und dann habe ich gesagt, ja, da habe ich Lust drauf und dann ging's los.
Genau, und so gibt es jetzt die also gelesen bei ARD Sounds und sie sind halt auch formal sehr, sehr unterschiedlich, die Texte. Und es ist sozusagen ich glaube, man könnte den Band unterrichten tatsächlich, wenn man was über Literatur verstehen will, weil es der Formenreichtum einfach so groß ist innerhalb dieses Bandes, wie unterschiedlich man erstmal ein Tier, eine Pflanze als Aufhänger nehmen kann und dann eine Geschichte daraus schreiben. Und Charlotte, Sie hatten direkt, ja, hatten Sie direkt diesen Mito Hocko im Kopf? Oder weil Sie sagten Anfang eben ja schon, dass es schwierig war, das Richtige zu finden. Und ist es vielleicht erstmal in der Geschichte, gibt es ja auch so einen Aspekt, dass es über den Namen läuft? So.
Ja, das ist natürlich, im Mito Hocko steht das Wort Me Too. Und wir hatten die MeToo-Debatte ja über Sexismus und Frauenfeindlichkeit gehabt. Aber natürlich ist dieses Me Too für mich auch diese ausgestorbenen Arten, die wegen auch oft Übergriffeligkeit, also Grenzüberschreitung des Menschen gegenüber Tieren eben entstanden ist. Deswegen fand ich diesen Namen, diesen Begriff so schlagend, wenn man dann ihn ausgesprochen hat, das Mito Hocko-Huhn ist ein Huhn, das in den Amazonas-Regenwäldern gelebt hat und auch heute noch in einigen Orten lebt, nämlich in so zooartigen, wo es diesem Tier geholfen wird, dass es überleben kann. Ich habe mich sozusagen nicht für ein ausgestorbenes Tier entschieden, sondern für eins, das in diesen Aufzuchtstationen lebt und mich mit der Frage beschäftigt, Überleben um jeden Preis, hat das einen Sinn, also das Erleben dem Überleben gegenübergestellt, weil wir versuchen zu schützen, aber natürlich dann leben diese Tiere eben nicht mehr in Freiheit. Das war für mich so die Frage. Und das Mito Hocko Huhn, das muss ich auch dazu sagen, ist wunderschön. Schauen Sie, googeln Sie das mal. Das ist wirklich ein ganz tolles Huhn. Ich habe mich ganz doll darin verliebt beim Schreiben des Textes.
Und wie ist das ganz praktisch passiert? Also ich hatte eben das ja schon angedeutet, dass der Matthias Jügler in seinem Vorwort ja richtig so fast programmatisch sagt, Literatur, da kann man an 2 Orten gleichzeitig sein, man reist in der Zeit hin und her. Wie ist das mit dem Verlieben in das Mito Hocko-Huhn passiert? Sind Sie tatsächlich, wie er sagt, an 2 Orten gleichzeitig gewesen oder sind Sie nach Brasilien gefahren, wo das eigentlich, dieses Huhn eigentlich hingehört und haben da, wo es fehlt, darüber geschrieben?
Naja, mit dem Verlieben, das kennen Sie sicher, das ist ja so eine Sache. Ich glaube, je genauer man hinschaut, desto mehr verliebt man sich. Und wenn man sich natürlich so ein Tier anschaut, auf allen Bildern, die es dazu gibt, und recherchiert, dann fängt man an, dieses Tier zu lieben für seine Art, wie es sich verhält, wie es schaut, wie es guckt, wie es aussieht. Ich bin nicht nach Südamerika geflogen, das wäre der Umwelt ja auch nicht zuträglich gewesen, und auch nicht dem Mito Hocko-Huhn dann am Ende, ja. Aber ich habe versucht zu gucken, okay, welche Perspektive habe ich auf dieses Huhn? Ich dachte, Nature Writing passt nicht. Das bin ich nicht, das kann ich nicht so gut schreiben. Denke aber auch, dass ich mich eigentlich gar nicht in so ein Tier hineinversetzen kann. Das heißt, ich habe eine menschliche Perspektive gesucht, aber vielleicht nicht die eine Perspektive eines Erwachsenen, sondern die eines Kindes, dass vielleicht die Hierarchie, die wir jetzt unter den unterschiedlichen Arten haben, noch nicht so begriffen und aufgenommen hat. Und für dieses Kind aus dieser Perspektive, aus der ich schreibe, ist dieses Huhn eine gute Freundin, ein ernsthafter Freund, ja.
versteht dieses Huhn ja auch, als würde das Huhn mit dem Kind tatsächlich sprechen, und dann überschreitet sie ja auch eine Grenze hinten raus. Und wie ist es eigentlich bei Ihnen, Matthias, mit dem Verlieben? Also die Autoren haben es ja relativ einfach, also sie verlieben sich in ihren Autorinnen, in ihren Gegenstand. Aber bei Ihnen ist es vermutlich jetzt mit dieser Anthologie irgendwie so ein polyamores Verhältnis geworden.
Naja, also ich hatte mich vor allem zuallererst in diese Idee verliebt, ich könnte ein Buch herausbringen mit Geschichten, die Türen öffnen sozusagen in eine Welt, die es eigentlich nicht mehr gibt, oder zu Lebewesen, die es nicht mehr gibt. Und ich finde, die Autorinnen und Autoren, die haben es mir so leicht gemacht, mich in jeder Art eigentlich zu verlieben. Es sind ja wirklich, Sie hatten das gerade schon erwähnt, ganz unterschiedliche Texte dabei, also unterschiedliche, ich sag mal, Herangehensweisen an Literatur. Ein Beispiel ist Kim de Lorison, deutscher Buchpreisgewinner vor einiger Zeit. Er hat einen Text geschrieben, da geht es um den Schuppenkehlmoho. Und der Schuppenkehlmoho ist so ein, ja, so ein Vogel eben, ein wunderschöner Vogel. Und da geht es darum, dass das Deutsch, das wir kennen, im Prinzip durch Kim de Lorison verändert oder neu erfunden wird, nämlich eine Art Schuppenkehl-Moho-Deutsch. Und das muss man einfach gelesen haben. Das ist sozusagen Weltpremiere dieser Sprache in diesem Buch. Und also, und ich könnte über jede Geschichte erzählen, warum sie so unfassbar toll ist. Also ich bin, Sie sitzen hier mit einem sehr, sehr glücklichen Herausgeber zusammen.
Ich spüre es.
Ja. Denn es entstand ja, ich hatte ja irgendwann einfach mal die Idee dazu, ich könnte das jetzt machen. Oder vielleicht auch nicht. So, und jetzt sitzen wir hier und sprechen über das Buch, und das freut mich natürlich total.
Und ein anderes Beispiel ist der Text dort von Jackie Tomei über den Po-Uli, ihre Geschichte vom Weißwangen-Kleidervogel. Und da ist von der Idee für eine App die Rede, wo die, eine App, die ausgestorbene Tierarten simulieren kann, dass man denen sozusagen in dieser App begegnen könnte. Die gibt es nicht. Das ist eine Idee, die da in dem Text auftaucht. Und ich habe mir gedacht, Matthias, haben Sie sich gefreut, dass also Jackie Tomei in Ihrem Text quasi einen Kommentar zu Ihrem Projekt hinterlassen hat in dieser Anspielung auf eine App, und gleichzeitig schreibt sie einen Text, der eben auch wieder ganz anders ist als der von Charlotte Gneuss und so fast romanhaft eigentlich eine Mutter-Tochter-Beziehung erzählt und gleichzeitig eine Beziehung eben zu diesem kleinen Vogel. Ein Text, der auch eine klassistische Aspekte hat, also der auf so ein paar Seiten einen großen Bogen schlägt, und dann taucht da eben so eine App in der großen Vereinfachung auf, als Kontrast, als Spiegel.
Ja, ich habe das beim Lesen gar nicht so als Kommentar, ehrlich gesagt, wahrgenommen auf meine Idee, die ich so hatte. Aber gefreut habe ich mich natürlich über den Text wie Bolle. Es ist tatsächlich so, dass in dem Buch eigentlich viele Texte sind, bei denen man das Gefühl hat, wenn man sie liest, die könnten einem Roman entnommen sein. Ein Beispiel ist Iris Wolf mit ihrem Text über den Kaspischen Tiger. Da geht es um einen Juri, der auf quasi die Fährte aufgenommen hat und glaubt, er könnte noch mal einen kaspischen Tiger gesehen haben. Und dann wird er im Laufe des Textes, eigentlich wird er irre, würde ich sagen. Und man wird zusammen mit ihm irre. Und das waren, also es gab so viele kleine Momente, in denen ich mich beim Lesen der Texte so zurückgelehnt habe und einfach so freuen konnte. Man muss dazu sagen, diese Texte, und das ist so eine diebische Freude, die ich hatte beim Herausgeben dieses Buchs, die werden ja zuerst eigentlich nur für mich geschrieben. Weil ich die, also ich bekomme die in mein E-Mail-Postfach, und dann darf ich die lesen auch und darf die ein bisschen redigieren, dann schicke ich sie zurück, dann kommen noch ein paar Änderungsvorschläge, und das macht Spaß, das kann ich eigentlich nur jedem empfehlen.
Als Herausgeber zu arbeiten. Ja. Steffen, wie ist es bei Ihnen, so dieser Effekt, den wir jetzt gerade hatten in diesem Sprechen über die Texte, das passiert ja, denke ich, auch mit den Schauspielerinnen, mit den Schauspielern beim Lesen der Texte. Also für mich war jetzt eben diese Stelle neu bei Charlotte Gneuss, dass in diesem MeToo dann tatsächlich auch MeToo, also dieser andere MeToo mit Doppel-O und nicht mit THU drinsteckt, und dieses Sie hatten gesagt, die Übergriffigkeit des Menschen, übergriffiges Verhalten, was also eben auch in diesem Aspekt eine Rolle spielt, in diesem Thema eine Rolle spielt. Und gleichzeitig habe ich jetzt Matthias so ein bisschen überrascht damit, dass also ich diese Stelle hatte, dass ich diese App gedeutet habe darin, dass die also sozusagen wie so ein Spiegel in dem Text war. So, wie ist es denn bei Ihnen, wenn Sie mit den Schauspielern zu tun haben? Ich vermute, da gibt es dann einfach auch nochmal neue Perspektiven auf die Texte.
Ja, sicher, so wie jeder den Text anders lesen kann oder andere Assoziationen dazu haben kann, wie es natürlich in jeder Form von Literatur der Fall ist. Es ist auch hier so. Und ein Schauspieler, eine Schauspielerin, die mit diesem Text konfrontiert wird, bringt da sicherlich auch noch mal was Eigenes ein. Das ist immanent, ja, logisch.
Okay. Ich muss jetzt so ein bisschen lachen, weil ich nach einer sehr, sozusagen nach einer konkreten Episode gefragt habe und der Steff mir jetzt einfach gesagt hat, ja klar, meine, ist Literatur, was fragst du mich hier an dieser Stelle?
Ja,
so funktioniert Literatur, aber...
Naja, aber das müssten wir dann diejenigen Schauspielerinnen und Schauspieler
klar,
fragen.
Verstehe ich.
Okay, aber...
Und Charlotte, dieses, den eigenen Text gelesen zu hören... Wie ging es Ihnen damit? Also Sie sagten, es ist eine kindliche Perspektive und in der Lesung wird die kindliche Perspektive ja auch, also die, ich weiß jetzt gerade nicht, wer den Text von Charlotte Gneuss gelesen hat.
Das ist die Sonja Beiswenger, glaube ich, wenn ich jetzt, ja.
Ja.
Sonja Beiswenger, eine Schauspielerin aus Hannover. Also die Episode wurde ja auch vom Norddeutschen Rundfunk aufgenommen und da gab es den Anklang.
Ja.
Entschuldigung.
Ja, den eigenen Text gesprochen von einer anderen Person zu hören, ist immer befremdlich, weil man natürlich eine eigene Stimme beim Schreiben im Kopf hat und die kann natürlich niemals erfüllt werden. Das heißt, es ist ein neuer Text, der mir gegenübertritt und das ist aber auch eine sehr spannende Erfahrung, an der ich mich manchmal reibe und dann aber auch Neues entdecke. Also es ist ein großer Gewinn. Ich hatte immer gedacht, na, ich möchte alle Texte selber einsprechen, aber mittlerweile respektiere ich, dass Schauspielerinnen das doch wesentlich besser können und dass es da viel, ja, viel Spielraum gibt, der eben noch neu zu entdecken ist und das ist toll.
Wie ist eigentlich die Entscheidung gefallen, dass es also Schauspielerinnen und Schauspieler einlesen und nicht die Autorinnen und Autoren selber?
Also das ist eigentlich innerhalb unserer ARD-Lesungsrunde entstanden. Es ist ja, also ich sag mal so, bei uns in den Sendeplätzen der Lesezeit von MDR Kultur werden Sie ja sicherlich kennen und analog dazu gibt es ja auch NDR und SWR. Das ist schon überwiegend so, dass diese Texte von Schauspielerinnen und Schauspielern gelesen werden. Die Ausnahme sind eher Autorenlesungen. Und hier war es schon auch so, dass wir auch dachten, ja, diese Interpretation eines Schauspielers kann das auch noch mal auf eine andere, ich will jetzt nicht sagen Qualität, aber es ist doch eine andere...
Fügt ihm eine Ebene zu,
einfach genau,
auch eine andere
genau.
Perspektive.
Ja, ja.
Ja.
Vielleicht muss man auch einfach sagen, dass die Schauspielerinnen und Schauspieler das einfach auch professionell können und wir, die wir schreiben, zwar gerne auch vorlesen, aber ich sehe das aus meiner Warte so, ich lese gerne, so wie jemand, der gerne Fußball spielt, aber ins Stadion will ich mich dann irgendwie nicht irgendwie aufs Spielfeld stellen sozusagen. Also ich bin immer total froh, wenn ich meine Texte höre und weiß, dass ich die nicht selber eingesprochen habe, sondern dass die Profis machen, genau.
Na, ich denke, das sind beides Varianten, die jeweils einen eigenen Wert haben. Also in dem Moment, wo man die Autorinnen und Autoren hört, hört man ja oft auch sehr stark ihre Perspektive. Also ich meine, jetzt haben wir gerade in diesem Frühjahr das neue Buch von Judith Herrmann. Sie liest alle ihre Sachen selber ein und ist so sehr eine eigene Stimme, wo man sagt, ja. Lassen Sie uns noch kurz besprechen, was dahinter steckt, hinter dem Ganzen. Also wie geht das wirtschaftlich, Matthias? Also Sie haben so eine Idee in Leipzig an Ihrem Schreibtisch, das haben Sie ganz schön beschrieben. Und dann, aber wie geht das weiter? Am Ende erscheint ein Buch, was auch so an der Grenze zum Folianten ist, also schon eine aufwendige Variante von Buch, also auch mit den Illustrationen. Und das erscheint bei Ihrem Verlag, bei Penguin, und das ist ein großer Verlag, Konzernverlag. Lieben die Sie dort so, dass Sie da als Matthias Jügler jetzt einfach machen können, was sie wollen? Komm, sag uns, was du machen willst.
Nee. Also es ist ja so, wenn man, ne, wenn man also wirtschaftlich denkt, dann sind Anthologien eigentlich immer so, so mittelgut, weil eben die Leute, wenn sie in den Buchladen gehen und in Urlaub fahren, Lektüre suchen, dann suchen sie halt nach einem Roman. Mich hatte aber die Idee so gefesselt oder irgendwie nicht mehr losgelassen tatsächlich. Und mir war von Anfang an klar, ich brauche richtig, richtig gute Argumente für dieses Buch. Und dann fing das an. Ich glaube, zuallererst hatte ich gefragt, Julia Schoch, die hatte zugesagt, da habe ich mich gefreut. Dann habe ich irgendwie so eine Schnapsidee gehabt. Die Schnapsidee war, ich schreibe mal T.C. Boyle. Und das, weil bei mir war klar, das kann nichts werden. So. Und dann antwortete mir nach 2 Tagen sein deutscher Agent und in der E-Mail stand, dass er dabei ist. Und da war mir klar, okay, diese Idee, die vielleicht auch wieder begraben wird, so wie man manchmal so manche Ideen, die man hat, begräbt, die begrabe ich jetzt nicht, weil also ich bin wahrscheinlich Deutschlands T.C. Boyle-Fan Nummer 1 und ich kann ihm nicht einfach absagen, das geht nicht. Also er darf gerne mir absagen, aber nicht ich ihm. So, und dann war klar, dass das muss jetzt ein Buch werden. Und das Geheimrezept vielleicht ist, ich habe Autorinnen und Autoren eingeladen, die ich wirklich liebe, verehre und schätze, und ich wusste eigentlich mit jeder Zusage, da hat es Penguin, mein Verlag, eigentlich schwerer, Nein zu sagen, habe ich gehofft, und am Ende hat es auch geklappt. Ja.
Und Charlotte, T.C. Boyle, wie ist es, in zwischen 2 Buchdeckeln einen Text zu haben, wo auch T.C. Boyle als tatsächlich Weltstar mitgeschrieben hat?
Ja, also das ist natürlich, ich möchte hier nochmal sagen, hier hat ja auch Daniela Tröscher, Helen MacDonald, Melanie Rabe, Julia Schoch, Clemens Setz und viele weitere mitgeschrieben. Und da bin ich natürlich irgendwie super stolz und glücklich, dass ich da dabei sein darf. Und ich möchte Ihnen auch nochmal sagen, das ist ein wunderschönes Buch geworden. Das ist ein großes Buch mit einem ganz tollen Papier. Und es gibt auf jeder Seite, also auf jedes Kapitel hat ja ein eigenes Tier und jedes Tier hat eine eigene Zeichnung. Und diese Zeichnungen sind wunderschön, da kann man sie sich auch nochmal verbildlichen. Also es ist auch wirklich ein haptisch sehr schönes Buch geworden. Dafür bin ich sehr dankbar.
Und so ist, wir dachten, wir könnten Fliegen im letzten Herbst erschienen und dann wird es Februar, Steffen, und plötzlich sind die ersten Texte in den ARD-Kulturradios zu hören, so als müsste das so sein. Aber wer die ARD ein bisschen kennt, derjenige kann sich eine Menge Schwierigkeiten ausmalen, und wer alles erstmal einverstanden sein muss und wer alles gehört werden muss und auch noch eine Idee dazu hat, wie ist es in diesem Auferstehungsprojekt der Arten, wie ist es so geflutscht bei Ihnen?
Ja, es ist so, dass ich dieses Projekt dann vorgestellt habe bei uns in der ARD-Lesungsrunde. Wir verabreden uns alle paar Wochen, um uns auszutauschen, wer macht was, wer macht welche Lesung und so weiter. Und wir suchen natürlich aber auch immer Gemeinschaftsprojekte, wo sozusagen mehrere Sender zusammen an einem Projekt arbeiten können. Und dieses Buch war dafür erstmal schon sehr gut geeignet, weil es eben 19 sehr verschiedene Geschichten sind, die jetzt zwar irgendwo zusammengehören, aber auch wiederum so zu produzieren sind als Lesung, dass das nicht alles in einem Haus entstehen musste. Und so gab es eigentlich relativ schnell Zuspruch von verschiedenen Radiosendern, die gesagt haben, da habe ich auch Lust drauf. Und ja, dann kam eins zum anderen und es haben sich am Ende 6 oder 7 Rundfunkanstalten gefunden und wir haben uns dann ausgetauscht, wer produziert welchen Stoff, dann haben wir uns ausgetauscht, wer liest was, dass es da keine Doppelbesetzung gibt und so weiter und so weiter. Natürlich gibt's dann auch Probleme mal oder zum Produktionszeitraum und bis wann muss es fertig sein, damit es dann rechtzeitig online ist und so weiter. Aber im Gesamten flutschte es eigentlich eher. Ja, das kann man dann schon sagen.
Und so sitzen wir jetzt hier zum Ende der Buchmesse in so einem sonntäglichen Gefühl und haben über diese Lesung, über dieses Buch gesprochen, und es ist eigentlich so, Ja, so sonnig gerade, irgendwie so ein Sonntagsgefühl, aber ich möchte an dieser Stelle, ich glaube, mit diesem Buch können wir so sonnig nicht aufhören. Weil also die Texte sind so unterschiedlich, aber zum Beispiel T.C. Boyle ist ein Text da drin, in dem man tatsächlich den Alarm spürt, in dem das Ganze letztlich geschrieben ist. Und es ist immer schwer, finde ich, über etwas zu reden, was alle wissen. Aber ich meine, Sie haben sich ja mit der Literatur, mit diesem Projekt genau darauf, sind Sie ja zugegangen und haben gesagt, so kann es nicht bleiben mit dem Artensterben. Wir wollen etwas tun in dem Zusammenhang. Letzte Frage an Sie, Matthias. Haben Sie irgendein Gefühl, wo Sie es jetzt so konkret gemacht haben, dass es wirkt? Was es wirkt?
Naja, die Frage ist ein bisschen knifflig, weil es ja im Endeffekt...
Total knifflig, ja. Weil Sie merken, ich fange an zu stottern hier.
Es geht ja dann im Prinzip um die Frage, was kann Literatur leisten und was nicht. Und ich bin ja eigentlich ein Grundoptimist, aber quasi den Klimawandel oder das Artensterben wird dieses Buch natürlich nicht aufhalten. Aber es kann eine Sache total gut, wenn man sich vor Augen führt, dass jeden Tag 150 bis, also jeden Tag, nicht Woche oder Monat, sondern Tag, 150 bis 200, bis 200 Arten aussterben und man sich dann vielleicht fragt, was sind das eigentlich für Arten, was sind das für Tiere oder für Pflanzen und dann vielleicht ein Bild davon haben möchte, dann könnte man dieses Buch lesen, um vielleicht auch so einen emotionalen Zugang zu diesen Arten zu bekommen und nicht einfach nur auf Wikipedia zu schauen, okay, wie groß, wie schwer, wo gelebt. Dafür ist das Buch, glaube ich, total gut geeignet. Und man muss sagen, das will ich noch mal am Ende noch mal betonen, es ist wirklich ein wunderschönes Buch geworden mit wirklich großartigen Bildern von der Illustratorin Barbara Giardosch. Man kann ja nicht sagen, kaufen Sie dieses Buch, aber ich würde es eigentlich gern einfach sagen, kaufen
jetzt,
Sie bitte alle dieses Buch.
Jetzt haben Sie es ja gesagt. Jetzt. Wir dachten, wir könnten fliegen gesprochen, 19 Lesungen online bei ARD Sounds und wir dachten, wir könnten fliegen, 19 Geschichten über den Verlust der Arten und die Kraft der Literatur, herausgegeben von Matthias Jügler. Die erscheinen bei Penguin, 256 Seiten. Dankeschön, Charlotte Gneuss. Dankeschön, Matthias Jügler. Dankeschön, Steffen Moratz, für die ganze Arbeit.
Danke. Und das war ein Mitschnitt von der Leipziger Buchmesse. Moderator Carsten Tesch war im Gespräch mit Matthias Jügler, Charlotte Gneuss und Steffen Moratz. Und das war Unter Büchern mit dieser Folge, in der uns die Natur beschäftigt hat. Katrin Schumacher sagt, danke fürs Interesse, stabiles Lesen und Ahoi, bis nächste Woche. Understand me.
I will say the only words I know that you'll understand. My mission.
Marigold ist 17 Jahre alt, rothaarig, ein bisschen verschroben, sehr klug
und eine seltsame, dickliche, hoffnungslose Pubertierende, ohne Freunde und mit einem Hang zu langen Streifzügen am Meer.
Zu allem Überfluss lebt sie in einem jungen Internat, ohne Mutter, dafür mit ihrem schweigsamen Vater, der dort als Lehrer arbeitet. Doch eines Tages tritt etwas Verheißungsvolles in ihr Leben. Grace.
Vom ersten Moment ihres Auftauchens an hatte ich das ziemlich sichere Gefühl, dass sie irgendein Geschenk des Himmels war. Eine Art Erlösung.
Jane Gardam erzählt eine Geschichte über das Glück und die Grausamkeit des Erwachsenwerdens. Tage auf dem Land. Jetzt in ARD Sounds.